Flamme Rouge, der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken.
So ihr Lieben, eine neue Episode des Teufelslappen nach unserer Rekordfolge mit Kathi Rossmann. Und ich habe das Gefühl, dass unser Gast heute auch noch was dazu zu sagen hat. Der hat zumindest gesagt, ja, die kenne ich, da habe ich noch eine Geschichte dazu, da freue ich mich schon sehr drauf. Aber es war natürlich eine Rekordfolge und da sind, Sebastian, ich denke, ich spreche da auch in deinem Namen, wir sehr stolz drauf. Befassen wir uns heute mit einem ganz anderen Aspekt von Radfahren, nämlich dem eines wesentlichen Trainingsmittels für Wintersportler, für Sommersportler, für Sommer- und Wintersportler. Und zum Glück vereint unser Gast heute beides in einem. Felix Reinen aus Darmstadt. Welcome, Felix, zum Teufelslappen-Podcast.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Sebastian, wir haben ja mit Kathi jemanden kennengelernt, der viele Menschen fasziniert hat. Bis jetzt unsere Rekordfolge. Er hat wirklich Nachklang gehabt. Hast du dein Leben schon verändert, nachdem du gesehen hast, wie man sein Leben organisieren könnte?
Absolut. Wir haben so viel über Intervalle gesprochen, dass ich die jetzt auch weiterhin weglasse. Und nein, es war ein tolles Gespräch und ich bin sehr gespannt auf unseren heutigen Gast, vor allem, was eigentlich recht kurios ist, wenn man da mal googelt, erscheint sofort ein Bild im Regenbogentrikot. Und das ist für uns Radfahrer ja was ganz Besonderes und Wichtiges und das hat aber, glaube ich, eine andere Bewandtnis, die gilt es, glaube ich, aufzuklären.
Ja, vielleicht noch als kurze Vorstellung, damit ihr, liebe Leute, eine Einschätzung habt, mit wem wir es heute zu tun haben. Also Felix verbindet seine kindliche Leidenschaft vom Inlineskaten, vom Rollersport, mit seiner tiefen olympischen, wie soll ich sagen, ja, Leidenschaft ist zu viel gesagt, aber seinem olympischen Traum vom Eisschnelllauf, beides in großartiger Art und Weise in Weltklasse-Manier absolviert. Im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Peking. Damit zum Teil ein Kindheitstraum schon mal in Erfüllung gegangen. Und das Regenbogentrikot, Felix, das kann ja nicht vom Eisschnelllauf sein, weil da gibt es keins, sondern das ist von deinem, wie soll ich sagen, ersten Sport?
Ja, kann man schon sagen. Das ist richtig. Also erstmal danke für die nette Vorstellung. Genau, bei mir ging alles so mit 5 Jahren los. Da hat mich ein Kindergartenfreund zum ersten Mal zum Vereinstraining der ERSG Darmstadt mitgenommen. Und da stand ich zum ersten Mal auf Inlineskates. Und ja, dann hat es, ich glaube, ungefähr 20 Jahre gedauert, vielleicht sogar ein bisschen länger. Und dann durfte ich 2018 nach den Weltmeisterschaften in Nanjing in China, da habe ich das Punkterennen gewonnen über 10 Kilometer. Da durfte ich dann zum ersten Mal das Regenbogentrikot überstreifen. Und ja, genau. Also auch bei uns in der Sportart ein ganz, ganz prestigereiches Jersey. Und ja, das war, wie du schon gesagt hast, einer meiner absoluten Kindheitsträume, auf den ich über 20 Jahre lang hingearbeitet habe. Ein Jahr später ist mir dann nochmal gelungen, bei der Weltmeisterschaft in Arnheim in den Niederlanden. Da konnte ich den Marathon über 42 Kilometer gewinnen. Und ja, das zweite Mal das schönste Trikot der Welt überziehen.
Trägst du das auch beim Radfahren?
Nee, das würde ich mich nicht trauen. Ich weiß ganz genau, wie man da angeschaut wird. Und ich bin ja hin und wieder auch mit ein paar Jungs unterwegs, die würden mir das übel nehmen. Deshalb, also das nehme ich mir nicht raus.
Ja, das ist ja ein so ein Punkt, dieses Abtrennen der Sportszenen untereinander. Ja, da kannst du sicher gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, weil dieser Übergang vom Roller-Inline-Sport zum Eisschnelllauf ist inzwischen ja fast sogar das Hauptmotiv der Heranführung bzw. der Nachwuchsgewinnung im Eisschnelllauf, also zumindest international. Aber wenn du so auf dem Rad sitzt, wirst du erstmal doof angeguckt, wenn du an renommierten Damen und Herren vorbeifährst?
Oh, nee, eigentlich eher selten.
Ja, das, du kriegst nicht so mit, weil du schnell vorbei bist.
Nee, es wird halt häufig gesagt so, boah, der hat aber ganz schöne Schenkel oder was hast du für Beine dabei oder so. Bist wahrscheinlich Sprinter. Also irgendwie sowas kommt halt häufig, weil ich jetzt ja mit 80 plus Kilogramm habe ich jetzt nicht die klassische Bergfahrerstatur, sage ich jetzt mal. Aber normalerweise haben ja Radsport-begeisterte Menschen ein ganz gutes Auge dafür und erkennen relativ schnell, ob jemand Radfahren kann oder nicht. Und deshalb im Großen und Ganzen wurde ich bisher ganz gut akzeptiert und habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Aber es gibt ja schon auch viele Parallelitäten. Ich meine, Ralf und ich, wir waren ja auch, also Ralf viel mehr als ich, aber wir waren beide auch schon zusammen als Schnelllauf-Weltcup viel unterwegs. Und das ist schon, finde ich, immer wieder auffällig, wenn du die siehst, die als Schnellläufer, wie die sich warm machen, dann oft auf einer Rolle oder auf einem Spinningrad oder was auch immer. Das ist schon teilweise beeindruckend. Und es gab ja auch welche, die, also Martina Sablikova, glaube ich, die ja als Schnelllaufen dominiert hat, die wollte doch auch bei Olympia oder ist sogar bei Olympia auf der Bahn mit dem Rad gestartet. Also es scheint ja schon zumindest gewisse Muskelgruppen zu geben, die ähnlich beansprucht werden. Also ja, kannst du uns so ein bisschen was erzählen zu den Parallelitäten, sage ich mal.
Also prinzipiell, das ist genau wie du sagst. Ich war jetzt auch wieder überrascht. Wir hatten jetzt vor einer Woche den ersten Weltcup in Stavanger in Norwegen und eine Kurve der 400-Meter-Halle stand einfach komplett voll mit Rennrädern. Und also es hat mittlerweile wirklich, also ich schätze mal 80% der Sportler hier haben ihr Rennrad dabei und alle nutzen das halt zum Warm-up und zum Cooldown. Bevor es aufs Eis geht, also sowohl für den Wettkampf als auch fürs Training. Zum einen, um sich halt warm zu machen, zum anderen aber auch, um nach den Rennen halt das Laktat wieder aus den Beinen zu bekommen und für eine gute Nachbereitung. Und es ist für viele von uns halt, oder für die allermeisten von uns, ein sehr, sehr wichtiges Trainingsmittel. Es ist einfach so, dass man auf dem Rad halt sehr, sehr gut Grundlagentraining absolvieren kann, ohne dass es wie beim Eis sehr, sehr muskulär anspruchsvoll ist. Also man kann halt super sein Herz-Kreislauf-System trainieren über mehrere Stunden. Brauche ich euch nicht zu erzählen, das ist ja fast schon Open-End. Ohne dass, zumindest wenn man geübt ist und nicht ganz so zu hart fährt, ohne dass das muskulär einen komplett fertig macht. Und das ist halt eine super Ergänzung zum Inlineskaten, aber auch zum Eisschnelllaufen, weil da eben durch den Kurvendruck, durch die Tiefe und teilweise auch sehr statische Position einfach man sehr schnell in die Sauerstoffschuld gerät und die muskuläre Beanspruchung extrem ist. Und ich glaube, daher kommt auch dieser Drang oder Hang oder Bedarf auf Radtraining. Und die beiden Sportarten sind natürlich auch, leg-dominated. Auf Deutsch würde man sagen, die Beine sind halt der Antrieb. Von daher passt das auch schon ganz gut zusammen. Und genau.
Ja, wobei, sagen wir mal, eine Spezifik ist ja dann doch noch ein Unterschied. Also, dass man sagt, okay, Ausdauer kann ich ja sehr unterschiedlich mir besorgen durch, Ahnung, Laufen erstmal. Ja? Was ein bisschen einfacher wäre, was das Reisen von A nach B angeht, wenn man nicht mehr einen Radkoffer dabei hat. Ja? Also ihr seid ja jetzt diese Woche von Stavanger dann mit den 80 Rädern, die dann irgendwo in ein kleines Flugzeug rein müssen, über, nehme ich mal an, Amsterdam nach Heerenveen, also nach Nordholland, mit der ganzen Mannschaft von internationalen Eisschnellläufern. Früher, kann ich mich erinnern, waren schon ein paar mit eigenen Rädern, aber die meisten sind dann doch zum Warm-up und Cooldown gelaufen, ja, und haben nicht alle auf dem Rad gesessen. Oder es gab halt ein paar Spinning-Bikes, die da aufgestellt sind. Siehst du da auch eine Veränderung, dass jetzt jeder auch sein eigenes unbedingt dabei haben will? Weil, wenn ihr könnt, fahrt ihr ja im Prinzip dann auch noch gerne draußen rum, ne?
Ja, genau. Also wenn es irgendwie geht, trainiert man natürlich draußen. Wenn es jetzt ist wie hier jetzt gerade bei mir in Holland, da hat es heute den ganzen Tag geregnet, da weicht man dann auch ganz gerne mal auf die Rolle aus. Aber ansonsten, wenn es irgendwie geht, fahren wir natürlich draußen. Aber fürs Warm-up und fürs Cooldown, da geht es ja dann auch darum, dass man, wenn man sein, also mein Warm-up-Programm auf dem Rad, das dauert so 20 Minuten, Und dann will man natürlich auch relativ schnell in den Eisanzug und dann auch aufs Eis. Und da geht es darum, auch diese Zeitspanne zu minimieren, damit man eben nicht mehr abkühlt. Und da ist natürlich die Rolle ist da Gold wert. Und ja, ich glaube, in der Vergangenheit war es auf jeden Fall so, dass das alles zu Fuß gemacht wurde, dass da viel gejoggt wurde. Das hat sich aber über die letzten Jahre sehr gewandelt. Und wie gesagt, mittlerweile hat halt fast jeder sein Rad dabei. Führt dann eben auch zu so kuriosen Szenen, wie jetzt bei einem relativ kleinen Flughafen in Stavanger. Da war dann beim Sperrgepäck halt eine Schlange von 80 Meter, weil jeder Radkoffer wurde halt einzeln nochmal aufgemacht. Dann wurde sinnloserweise kontrolliert, ob alle auch ihre Luft aus den Reifen gelassen haben. Und ja, das ist natürlich, das hält dann natürlich extrem auf, aber gut, ja, muss man irgendwie mit einplanen und zurechtkommen.
Ja, das ist ja dann immer der Nachteil. Eigentlich ist es ja eine Sportart, wo man nicht ganz so viel Gepäck hat, weil normalerweise hat man ja die Schuhe mit den Kufen. Dürft ihr die eigentlich noch mit in den Flieger nehmen? Weil das ist, glaube ich, im Zuge von Sicherheitsverschärfungen irgendwann unterbunden worden, ne?
Ja, nee, das geht leider nicht mal. Also manchmal in Nordamerika, also wenn man jetzt einen Flug zwischen USA und Kanada oder sowas hat, da erlauben die das. Aber in Europa versucht man das gar nicht erst. Wird alles abgeschraubt, dann kommen die Kufen, werden gut verpackt, kommen in den Koffer. Und nur die Schuhe, die trägt man halt im Handgepäck. Die dürfen dann in der Regel durch. Ja, aber mit dem leichten Gepäck, also das stimmt auch nicht ganz so, weil wir brauchen ja auch viel Schleifmaterial. Und allein so ein Schleifbock, in dem die Schlittschuhe eingespannt werden und die diversen Schleifutensilien, Schleifsteine und sowas, also da kommt man schon ganz schnell auf ein paar ordentliche Kilos. Ja, und wie gesagt, dann noch Rad, Rolle und ein paar Klamotten, dann ist man da schon ganz schnell im Übergepäckbereich.
Das heißt, die Rolle transportierst du auch immer mit, oder was? Also so ein ja, 20 genau. Kilo oder was?
Nee, also ich habe jetzt für so, ich sag mal, relativ kurze Trips, habe ich eine Rolle von Feedback Sports. Ich mache jetzt einfach mal Werbung. Bin nicht gesponsert oder irgendwas von denen, aber die benutzen auch viele Triathleten. Das ist eine Rolle, da muss man nur sein Vorderrad ausbauen und kann dann das Hinterrad auf so zwei kleinen Metallrollen draufsetzen und fährt dann wirklich ja, physisch auf zwei kleinen Metallwalzen sozusagen und man kriegt da trotzdem einen ganz guten Widerstand. Also ich glaube 600-700 Watt hält die trotzdem aus, also man kann jetzt auch mal einen Sprint da drauf fahren und die ist halt super kompakt, ich glaube die wiegt 8 Kilo und ist in einer Minute auf und wieder abgebaut. Das einzige Problem ist, dass man sich ziemlich schnell den Hinterradreifen auch kaputt fährt, aber gut, das geht.
Ja, das sind ja dann so die weiteren Ausrüstungsgegenstände. Ne? Also wenn du ein Rad mitnimmst, dann musst du ja im Zweifel auch nochmal Flickzeug dabei haben, nochmal einen anderen Mantel dabei haben und so weiter und so weiter. Also dann geht's ja dann los mit dem Paket, ne?
Ja, genau. Also ich hatte jetzt auch schon zwischen Norwegen und Holland zwei Platten, muss dann hier in Holland jetzt auch schon mal wieder ein Rad laden. Aber ja, das sind dann halt alles so die Themen, die man dann irgendwie auch noch hat, mit denen man dann auch mal, wenn man einen freien Nachmittag hat, dann ganz gut die Zeit füllen kann.
Ja, das sollte in Holland ja kein Problem darstellen, irgendwie
Ersatzteile zu finden.
Hast du eigentlich, ganz blöd gefragt, bei der Schreibweise von deinem Namen da irgendwelche Wurzeln auch dort, oder?
Ja, genau. Also mein Opa kam aus Holland und mein Papa ist zwar in Deutschland geboren, hat aber auch einen holländischen Pass und genau, der Name kommt eben auch aus dem Niederländischen.
Daher sowohl die Radsport als auch die Eisschnelllaufgene, das ist natürlich perfekt dafür,
ja,
ne?
Könnte sein, dass das nicht geschadet hat, ja.
Aber hast du das als Kind oder als Jugendlicher überhaupt schon verfolgt, Eisschnelllaufen oder Radsport? Weil dein Sport war ja Inlineskaten. Oder ja, ist Inlineskaten, so ist es richtig.
Also Eisschnelllauf ist für mich in dem Moment interessant geworden, als erfolgreiche Inline-Speedskater angefangen haben zu wechseln. Oder auch parallel die beiden Sportarten zu betreiben. Also es ging so richtig los mit Chet Hattrick, ein Amerikaner, der halt Rekordweltmeister im Inlineskaten war. Ich glaube 52 Mal Weltmeister geworden und hat es halt auch bis zum Olympiasieger dann geschafft. Der war so der war so eine der großen Vorbilder, der das gezeigt hat, dass man als Inlineskater auch auf dem Eis erfolgreich sein kann. Und später gab es dann noch viele weitere, also Joey Mantilla, Pascal Briand, die Mulder-Brüder. Ja, und das hat es dann für mich so richtig interessant gemacht, also auch zu gucken, was auf dem Eis abgeht. Und im Radsport, ja, habe ich es, glaube ich, ähnlich gehabt wie viele andere. Also halt immer so Tour de France war immer interessant für mich. Und Team Telekom, Jan Ulrich, Zabel, Jens Vogt und so weiter. Also waren alles so die Heroes zu der Zeit. Und hat dann später, als ich selber dann angefangen habe, Rad zu fahren, so im Training, so mit 13, 14, da habe ich dann auch noch mehr angefangen, mich mit dem Sport zu beschäftigen und auch andere Rennen abseits von der Tour de France zu verfolgen.
Hast du so eine klassische Ausbildung auch mal gemacht? Also wie sitzt man gescheit auf dem Rad? Was macht man da eigentlich? Die Do's und Downs vom Radsport, oder ist das so en passant passiert?
Ja, ich muss das eher so auf die harte Schule lernen.
Hört sich gut an, hört sich nach einer guten Geschichte an.
Ja, also ich kann mich gut an meine erste 100 plus Kilometer Tour erinnern. Das war mit so der Groß-Gerauer Trainingsgruppe damals, und ich komme ja aus Darmstadt, also habe zwar regelmäßig mit denen trainiert, aber ja, so ein bisschen Konkurrenz war da natürlich trotzdem immer. Naja, und dann habe ich auf jeden Fall dort mal am so eine Samstag- oder Sonntagsausfahrt habe ich mal ein Rennrad ausgeliehen bekommen. Das war so ein altes Bianchi mit den Shiftern auf der Top-Tube. Und also ich habe weder erklärt bekommen, wie man da jetzt irgendwie schaltet, noch was diese komischen Hebel, was die da zu tun haben. Es ging einfach los. Auch Radhose hatte ich auch nicht. Ich hatte so eine komische Jogginghose, und Oberbekleidung war so eine Art Hoodie. Also alles eher suboptimal bei winterlichen Temperaturen. Und die erste Stunde ging noch ganz gut. Und bis mir dann auch mal irgendeiner gesagt hat, ey, ich bin halt mit so einer 110er Kadenz da gefahren, weil ich mich nicht getraut hatte, an den Schalthebeln da rumzuspielen. Und dann irgendwann nach einer Stunde hat es schon angefangen, da ein bisschen anstrengend zu werden. Dann hat mir aber jemand mal erklärt, so, ja, versuch mal ein bisschen größeren Gang zu fahren. Dann war das schon mal gut. Naja, dann sind wir direkt so in die Anfänge vom Odenwald auch reingefahren. Und auch so ein paar Berge. Und da ist natürlich jeder Berg ist dann Anschlag gefahren worden. Also es war halt richtig Rennen. Und ich habe mich zwar da ganz gut behaupten können, aber das hat schon viele, viele Körner gekostet. Und dann muss ich echt sagen, die letzte Stunde auf dem Heimweg, also da hätte ich einfach nur heulen können. Ich war halt natürlich nichts zu essen dabei, nur eine Flasche Wasser in der Trinkflasche, weil ich das einfach nicht gewohnt war vom Skaten. Da hat man mal bei einer harten Einheit hat man ab und zu mal einen halben Liter Apfelschorle getrunken. So, das hat damals gereicht zu der Zeit. Und bin halt komplett unterzuckert und habe dann eigentlich nach den 3 Stunden 15 oder was wir da unterwegs waren gesagt, ich fahre nie wieder Rennrad, das ist das Schlimmste, was es gibt. Das kann nicht sein, dass das so wehtut und dass das so schlimm ist, aber naja, also nach diesen ersten grausamen Erfahrungen ist es dann von Mal zu Mal besser geworden. Und ja, wenn man dann das erste Mal so eine richtige Radhose hat und passende Schuhe und all sowas, dann macht das Ganze ja dann doch auch Spaß. Das habe ich dann auch gemerkt.
Also das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte, die gefällt mir gut. Obwohl beim Rad bist du ja relativ oben eingestiegen, sage ich mal, ja, was die Qualität angeht.
Ja, also ich glaube, ich hatte halt das Problem, dass ich sozusagen ja schon aus einer anderen Sportart gewohnt war, irgendwie einer der Besten zu sein. Das war zwar noch Juniorenzeit, aber ich habe ja trotzdem da schon Junioren-Europameisterschaften und sowas mitgemacht. Und dann gehst du ja jetzt auch nicht davon aus, dass wenn du da in so einer Radgruppe bist, dass du auf einmal da einer der Schlechtesten bist, ne? Und das habe ich halt erstmal nicht gecheckt, dass das halt viel mit Material und ja, auch wie beherrscht man das Sportgerät und Kleidung und Verpflegung und all sowas zu tun hat. Und das war aber auch so ein bisschen was mich dann gereizt hat am Radsport, dass es halt sehr, sehr komplex ist und dass es ganz viele Bereiche gibt, in die man sich so reinfuchsen kann. Und dann habe ich auch schon relativ früh gemerkt, dass im Radsport halt auch dadurch, dass sie in den Teams dann ja auch immer Sportwissenschaftler dabei haben und Ernährungsberater und all sowas, dass da schon auch zumindest für meine Perspektive sehr, sehr modern gearbeitet wurde und dass ich da an neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert wurde. Und da habe ich dann auch angefangen, mich da auch reinzufuchsen und habe auch versucht, so für mich selber da Sachen rausziehen zu können. Und das fand ich schon immer cool und hat dann halt auch weiter dazu geführt, dass ich mich in die Materie eingearbeitet habe. Und ja, dann fängt man halt über die Jahre auch so an und lernt dann mal den einen oder anderen Fahrer kennen. Also bei mir ging's dann los so mit Jonas Rutsch, der mittlerweile bei IF fährt, der genauso wie ich bei der hessischen Polizei erst studiert hat und wo wir jetzt beide in der Sportfördergruppe sind. Und ja, den habe ich irgendwann mal bei einer Sportlehrerin kennengelernt und dann haben wir uns relativ schnell dann auch mal, der kommt ja auch so aus meiner Ecke, also hat zu der Zeit noch in Erbach gewohnt und ich in Darmstadt, haben wir uns relativ schnell dann auch mal zum Training verabredet. Ja, das hat irgendwie direkt gepasst. Also das war dann schon auch cool für mich zu wissen. Also ich kann da, also zu der Zeit war er noch kein Profi, der war noch U23-Fahrer, aber halt auch da schon zu der Zeit bei Weltcups auf dem Podium gestanden und so. Und wir konnten super zusammen trainieren, das war zweimal toll. Dann Karl Platt, wird euch sicherlich auch was sagen, war einer der Jungs, mit denen ich am so zu meiner Teenagerzeit 15, 16, 17 häufig am Wochenende zusammengefahren bin. Also gab es immer so eine Trainingsgruppe, die Riedrocker, die sich Samstag, Sonntag früh immer getroffen haben und dann 4, 5, 6 Stunden irgendwie durchs Ried geballert sind. Und da war Karl Platt so eine der Ikonen zu der Zeit. Dann ein bisschen später John Degenkolb, ist auch mittlerweile ein richtig, richtig guter Freund. Dann macht es halt auch erst so richtig Spaß, wenn man dann auch noch ein paar von den Jungs kennt und sich mit denen gut versteht, ab und zu mal trainieren fährt und die dann auch noch bei der Tour de France sieht. Das ist halt, das ist dann nochmal echt special.
Ja, da sind wir jetzt ja dann ganz oben im Regal angekommen, logischerweise, ja, weil Jonas hat ja inzwischen auch eine tolle Karriere hingelegt mit seinen beiden Tour de France Durchgängen im letzten und in diesem Jahr. John, klar, das ist natürlich dann auch schon wieder fast verwunderlich, aber das ist ja das, was ich gesagt habe, es ist, glaube ich, vielen nicht klar, wie stark ihr, jetzt sage ich mal, Wintersportler auf dem Rad ja tatsächlich seid, durch das Gesamttraining, was ihr macht, ja, dass ihr dann tatsächlich mit Profi-Radfahrern gemeinsam trainieren könnt. Und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht nur die extensiven oder die Touri-Einheiten sind von den Radfahrern.
Nee, also ich war auch kurz bevor bei mir quasi dieser zweite Anlauf im Eisschnelllauf losging, das war ja Februar 2020 und im Dezember 2019 war ich mit Jonas und mit John im Mallorca-Trainingslager 10 Tage. Es war ja dann so Corona echt schwierig und dann kam irgendwie Anfang Dezember dann so ein Anruf von John und er gemeint, ja, er weiß jetzt gerade nicht so einfach mit Training und so, aber er wird trotzdem gern, er fährt im Dezember immer nach Mallorca und er wird trotzdem gern wieder hin, ob ich Bock habe mitzufahren. Und das war schon für mich dann auch so ein krasser Ritterschlag, ne? Also John Degenkolb irgendwie ist ja echt Tour-Etappensieger, Monument-Winner und absoluter Hero und fragt mich da, ob ich mit ihm ins Trainingslager fahren will und dann Jonas auch noch dabei, ultra cool. Da hatten wir dann halt echt so eine Bude auf Mallorca zusammen, haben uns halt komplett, weil es wirklich halt schwierig war zu der Zeit, komplett von der Außenwelt quasi abgeschottet, haben nur einmal zu Anfang der Woche eingekauft, haben dann nur in diesem Haus zusammen gekocht und haben nichts anderes gemacht, außer trainieren und zu schlafen. Und das war so geil, also. Und das ist genau wie du sagst, war für mich dann auch so ein bisschen ein Eye-Opener, dass ich halt gemerkt habe, naja gut, ich kann jetzt nicht nur die 4 oder 5 Stunden Grundlagentouren da mitfahren, sondern ich kann auch mal einen Sprint mit dem John fahren oder ich kann auch die Intervalle beim Jonas mal mitfahren. Zwar häufiger dann auch mal im Hinterrad, also nicht immer nebendran, aber trotzdem, das hat gut funktioniert und ich sag mal, die Jungs, die mussten jetzt nicht auf mich warten, ne? Also ich war da jetzt, glaube ich, das kann ich, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, ich war da jetzt kein Klotz am Bein. Und das hat mir, glaube ich, dann schon auch, also zum einen hat es mir einen Boost gegeben, weil wir einfach 10 Tage saugut trainiert haben. Und zum anderen hat es auch so fürs Selbstbewusstsein extrem gut getan. Ja, und kurze Zeit später kam dann ja, wie gesagt, dann auch so der Einstieg wieder ins Eisschnelllauf. Und ja, da war das auf jeden Fall eine gute Vorbereitung und hat verdammt viel Spaß gemacht mit den zwei.
Ich finde das großartig, wie im Übrigen hier ein mehrfacher Weltmeister in einer Sportart und Weltcupsieger in einer anderen Sportart, also wahnsinnig erfolgreich in zwei Sportarten, so begeistert von anderen Sportlern spricht. Das ist, finde ich, großartig und klingt für mich total, total super.
Ja, also ich glaube, es hat halt auch viel damit zu tun, dass die Jungs einfach super sind. Also Jonas Koch ist zum Beispiel auch, der jetzt bei Bora fährt, kenne ich auch schon ein paar Jahre, hat mit einem meiner besten Kumpels zusammen Grundausbildung bei der Bundeswehr gemacht. Deshalb kam da wieder so eine Connection. Und die sind alle, das sind alles menschlich top, top Jungs. Also wenn ich jetzt irgendein Problem hätte, mir zerfetzt das Hinterrad oder so, dann wüsste ich ganz genau, wenn ich denen Bescheid gebe, dann würden die mir zur Not so ein Ding auch nach Holland schicken. Und habe ich auch noch eine gute Geschichte mit John eigentlich. Es war, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, dass wir zusammenfahren waren oder das zweite Mal. Und auf jeden Fall auch wieder im Odenwald unterwegs. Und da gibt's so, ich komme leider nicht auf den Namen, aber da gibt's so einen berüchtigten Kopfsteinpflasteranstieg und das ist schon wirklich so 15% oder sowas. Und ich war ein bisschen übermotiviert und habe jetzt gedacht, dem großen John Degenkolb zeige ich jetzt mal auf dem Kopfsteinpflaster, wie man da hochfährt, ne? Und bin halt völlig übermotiviert im großen Blatt angefangen, da hoch zu ackern und habe dann aber irgendwie auf der Mitte gemerkt, oh, das wird nichts mehr, wollte aufs kleine Blatt schalten und mir ist halt volle Kanne die Kette zwischen kleines Blatt und Rahmen stecken geblieben. Da musste ich, wie so ein Depp, musste ich dann natürlich absteigen und musste da hochkraxeln, den Rest vom Anstieg. Und dann kam eigentlich, das ist das richtig Krasse, also ich habe halt diese Kette da nicht rausbekommen, ne? Und dann war halt John der Erste, der sofort Handschuhe auszieht, das Rad, ich weiß noch wie heute, das Rad auf so einen Stein ablegt und da sich keine Scheu hat, sich die Hände dreckig zu machen und hat da echt 5-6 Minuten dran rumgewurschtelt, bis er mir die Kette da wieder rausgeholt hat. Und das fand ich damals, das hat mich so geflasht, also dass so ein Typ halt so down to earth ist und der kannte mich zu dem Zeitpunkt noch nicht gut, ne? Also und trotzdem hat er mir da sofort ausgeholfen. Und das ist auch immer der Erste, auch jetzt, als wir auf Malle waren, wenn da irgendjemand mit einem Platten oder einem Defekt an einem Straßenrand steht, der Erste, der fragt, hey, brauchst du Hilfe, brauchst du einen Schlauch, kann man dir irgendwie helfen oder so. Und das, ja, wie gesagt, also das sind alles Top-Jungs und deshalb, das macht richtig, richtig Spaß, da irgendwie so ein bisschen mit dabei zu sein und mitzubekommen, was bei denen abgeht und ja, hin und wieder mit denen zu trainieren. Und wenn es richtig gut läuft, die dann vielleicht im Training auch nochmal ärgern zu können. Und das ist dann richtig cool.
Aber dann sitzt du natürlich jetzt auch ganz anders vor Radrennen, ne? Also früher so Grundinteresse und wenn jetzt so deine Buddies da rummachen, das ist ja noch was anderes, ne?
Ja, brutal. Ich meine, das macht dann halt auch ab und zu mal Spaß, wenn man dann, ich meine, während der Tour versuche ich die ziemlich in Ruhe zu lassen, ne? Weil ich kann mir vorstellen, wie halt so ein 3-wöchige Rundfahrt, ich glaube, die haben nicht mal Bock, dann abends das Handy noch groß in die Hand zu nehmen. Also das ist dann schwer. Aber wenn man danach dann irgendwie dann nochmal die Stories hört und das ist dann einfach nochmal komplett was anderes teilweise, wenn du mitbekommst, die Insights in dem Team oder wie beschissen die Streckenführung war oder was mit Material wieder war oder welches Team krass gefahren ist oder wer es komplett verkackt hat und sowas. Das sind echt so Insights, die machen das dann halt nochmal richtig spannend. Und manchmal kann man Sachen von außen ja schon rauslesen oder erkennen und manchmal geht's ist es einfach so komplex, dass man's dann gar nicht checkt in dem Moment. Das ist immer cool, dann da nochmal die Informationen aus erster Hand zu bekommen.
Ja, wobei Jonas hat es ja geschafft, in der Zeit der Tour de France ja noch den Heiratsantrag an seine Liebste zu organisieren, weil das war ja doch ziemlich organisiert. Ne? Da war ja, glaube ich, Family dann da und so weiter und auch so das Setting und dass jemand da war, der den Fotoapparat und die Videokamera anhatte. Also da, das war schon organisiert. Ne? Ich meine, du hast ja auch in einer Phase, wo du, sagen wir mal, sportlich ja auch angespannt warst oder wo viel los war, hast du ja auch noch geschafft zu heiraten. Ne?
Ja, richtig. Also auch da, erstmal freue ich mich sehr, sehr, sehr für Lorena und Jonas. Also ganz tolles Paar, passen super zusammen, die zwei. Und freue mich schon riesig auf die Hochzeit nächstes Jahr. Und ja, ist genau wie du sagst. Also ich habe selber im Oktober vor einem Jahr geheiratet und es war sehr, sehr gutes Timing, weil John und Jonas hatten eine Woche vorher Roubaix und das war natürlich das letzte Rennen der Saison und die waren da dementsprechend dann auch gut gelaunt an der Hochzeit und haben es auch gut krachen lassen mit uns, haben sich auch mit den ganzen Speedskatern und Eisschnellläufern da sehr, sehr gut verstanden. Also waren tolle, tolle Partygäste und genau.
Hast du umgekehrt die Jungs schon mal aufs Eis geführt oder steht das mal aus? Oder
wie? Naja, also Jonas habe ich schon ein paar Skates besorgt. Der hat es auch immer mal gemacht, so in der Offseason, das so ein kleines bisschen als Crosstraining zu benutzen. Beim John steht es noch aus. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwann über die Kids mal da nach Groß-Gerau locken kann und dann vielleicht mal auf Skates stellen kann. Aber gut, ich will natürlich auch keinen Ärger mit dem Team dann kriegen. Ne? Nicht, dass dann von DSM irgendwie die Klage kommt, wenn er sich da auf den Hintern setzt oder sowas. Also ich trau ihm viel zu, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Skaten so sein Ding wäre.
Du hast ja in deiner Klasse zwar einen Helm auf, aber sagen wir mal, die anderen Protektoren sind ja weg. Ne? Die waren so als normal.
Ja, das ist richtig. Also das ist ähnlich wie im Radsport. Ne? Also wir haben Helm.
Die Stützräder sind gerade ab. Ne?
Ja, genau. Wir haben halt Helm und ein paar Radhandschuhe an und viel mehr halt nicht. Und ja, da bleibt dann schon ein bisschen Haut am Asphalt hängen, wenn man sich da mal hinlegt. Ja.
Aber es ist schon interessant, auch wenn man so die Begrifflichkeiten liest. Also erstens, klar, du hast auch ein Regenbogentrikot gehabt. Ihr habt auch Bahn- und Straßenwettbewerbe. Es heißt auch Palmarès, eure Erfolgsliste. Aber Pflaster, Kopfsteinpflaster gibt's nicht bei euch, oder? Weil wir gerade drüber sprachen.
Also es kann vorkommen, nicht in der Form, wie es bei Paris-Roubaix ist, aber wir haben ja auch Marathonrennen, also die dann auf öffentlichen Straßen veranstaltet werden. Also Berlin-Marathon ist so ein Beispiel dafür, also größte Skate-Marathon der Welt. Und da kann es schon auch mal über eine Kopfsteinpflaster-Passage gehen. Skater mögen das aber nicht so, ne? Also es ist schon sehr, sehr schwierig, da seine Geschwindigkeit zu halten und macht jetzt nicht ganz so viel Spaß. Unsere Rollen sind halt auch deutlich kleiner als so ein paar Radreifen. Und wir haben da auch keinen Luftdruck oder sowas, der das Ganze abfedert.
Wobei das offen gestanden, glaube ich, den meisten Radfahren auch nicht wirklich Spaß macht. Also denkt da muss man sich, aber.
Aber Jonas ist ja genauso, ne? Also mit dem war ich auch, das war halt auch in der Corona-Zeit, ne? Da hatte ich ein bisschen Zeit, mal andere Sachen auszuprobieren und zu machen. Da war ich mit dem auch eine Woche in seiner Vorbereitung auf Gent Wevelgem, war ich mit dem da in Belgien unterwegs und da haben wir uns in so ein Airbnb eingebucht und sind halt die ganzen Climbs da abgefahren. Und das war für mich das erste Mal, dass ich halt wirklich so in Belgien auf diesen ganz, ganz schlimmen Climbs unterwegs war. Und ich hatte schon das Gefühl, dass dem Jonas das deutlich mehr Spaß gemacht hat als mir. Also das war zwar cool, weil so diese Belastung dann so drei Minuten Vollgas da hoch. Und dann wieder erholen und wieder versuchen zu recovern, bis es dann den nächsten Helling hochgeht. Das liegt mir eigentlich ganz gut. Aber ich hätte nie gedacht, dass selbst bei einer Steigung mit Kopfstandpflaster, dass Technik da so wichtig ist. Also ich konnte zwar teilweise da die gleichen Watt hochtreten wie Jonas, aber er hat mich trotzdem jedes Mal abgehangen. Also das war schon krass. Und ja, wenn es dann bergab geht noch auf Kopfsteinpflaster, dann braucht man gar nicht mehr drüber zu reden. Also da habe ich kein Land gesehen.
Hat er dir denn vorher auch gesagt, dass man vielleicht sich mit den Reifen ein bisschen anders verhalten muss, oder hat er dich dann mit 8,5 Bar hochgeschießt?
Nee, das nicht. Ich habe dann schon vorher den Hinweis bekommen, so tubeless wäre jetzt vielleicht nicht schlecht und ein bisschen weniger Luftdruck und so, das schon. Aber das hat dann auch nicht viel geholfen.
Ja, nimm uns mal mit. Technik, Kopfsteinpflaster, bergauf, bergab. Worauf muss man achten? Weil das ist ja so, in der freien Wildbahn kommt ja schon mal sowas vor, ja?
Ja,
hast du schon eine kleine Lehrsession hinter dir?
Ja, ich habe schon ein bisschen was mitbekommen. Also natürlich muss man immer schauen. Also häufig gibt es halt irgendwo ganz links oder ganz rechts gibt es einen ganz schmalen Streifen ohne Kopfsteinpflaster. Wenn man das irgendwie schafft, sollte man halt den treffen und möglichst sich darauf balancieren. Und für mich war das halt wirklich ein Balanceakt. Ja, dann kommt es ja häufig auch vor, dass diese Kopfsteinpflasterpassagen, die trocknen ja sehr, sehr schlecht ab. Da hat man, also entweder sind sie komplett nass oder teilweise nass. Das heißt, es war auch immer wichtig, da möglichst im Sattel sitzend hochzufahren und nicht bei jeder Möglichkeit sofort aus dem Sattel zu gehen, weil dann rutscht das Hinterrad halt einfach nur durch. Ja, dann immer versuchen, möglichst leichten Gang zu fahren, einfach einen flüssigen Tritt da hoch. Ja, das waren jetzt so die Sachen, die mir direkt einfallen. Und naja, Jonas hat es dann noch so gemacht, dass er meistens halt auch mit 50 km/h in die Steigung reingefahren ist, einfach damit er da schon mit einem ordentlichen Speed hochkommt. Das ist mir jetzt auch nicht jedes Mal gelungen.
Ja, ich sehe schon, das ist aber ja eine Abwechslung von einem vielleicht ja sonst eher stupide, zumindest von außen aussehenden Training, ja, weil sowohl in dem einen als auch in dem anderen Sport geht es halt immer linksrum, ja, und linksrum und nochmal linksrum und wieder linksrum, ja.
Ja, das ist richtig, das ist richtig.
Das ist schon anders dann, ne?
Ja, da hat Radsport schon eine Menge zu bieten. Also das ist auch was ja, mich wirklich sehr, sehr begeistert und was wirklich einen riesen Spaß macht. Und deshalb, wenn ich die Chance habe, egal ob ich jetzt mit Inlineskates irgendwo unterwegs bin oder in Sachen Eisschnelllauf, dann bin ich eigentlich immer dankbar, wenn ich das Rad dabei haben kann, weil man sieht halt wenigstens ein bisschen was. Und ja, jetzt allein letzte Woche in Norwegen in Stavanger konnte ich auch ein paar Touren fahren. Das ist ja auch so das Home-Turf von Alexander Christoph, habe ich dann auf Strava gesehen. Also der ist da auch immer unterwegs gewesen und ein paar andere von den Unox-Jungs. Und also bis auf das Wetter ist es da grandios. Also es hat richtig Spaß gemacht. Man konnte da super am Strand auch langfahren. Der längste Sandstrand Norwegens bin ich beispielsweise da abgefahren und wirklich super schöne Landschaften. Wie schon gesagt, nur halt das Wetter spielt sehr, sehr häufig nicht mit. Also man muss da wirklich auf die entsprechende Kleidung achten. Aber es erklärt auch, warum jemand wie Alexander Christoph halt in Rennen, wo es mieses Wetter ist, halt einfach so gut ist. Ne? Weil es ist einfach von zu Hause gewöhnt.
Ja, für den ist das dann immer noch gutes Wetter, ne?
Ja, genau, ja. Das stört den gar nicht.
Gibt es sich in der Nähe von Stavanger auch so einen epischen Climb irgendwie in so einen kleinen Krater, nee, nicht Krater, in so eine Schlucht, ja, rein, so ein bisschen, ne?
Also gesehen habe ich das auch schon bei norwegischen Eisschnellläufern, die da hoch sind.
Genau.
Ja. Ich glaube, das hätte jetzt in meine direkte Weltcup-Vorbereitung nicht ganz so gut reingepasst. Aber es wäre sowas, was man sich mal auf die To-Do-Liste packen sollte, weil die Fotos davon habe ich schon gesehen, das sieht echt sehr beeindruckend aus, ja.
Aber so wie du es gerade beschreibst, ist dann Bahnradfahren wahrscheinlich eher nicht deins, wenn du sagst, ich fahre da eh schon so viel im Kreisraum auf meinen Schlittschuhen und
ja,
oder hast du es auch schon mal probiert?
Nee, also gemacht habe ich es noch nie, aber es ist entweder das, also dass man sagt, boah, nicht noch mehr links rum, oder man sagt halt, ja, auf die paar hundert Runden kommt es auch nicht mehr drauf an. nee, aber Bahnrad hatte ich leider noch nicht die Möglichkeit, das zu probieren. Jetzt einer meiner besten Kumpels, Bart Swings, also auch sehr, sehr erfolgreicher Inlineskater und Eisschnellläufer, der hat jetzt gerade vor ein paar Tagen eine Bahnrad-Session von Ilio Kaise bekommen. Der war dann auch Fernsehen und so dabei, aber der hat ihn da mal mit auf die Bahn genommen und hat ihm quasi beigebracht, wie man im Velodrom dann fährt. Und ja, sah ganz lustig aus.
Ihr habt ja in Darmstadt das, auch eine sehr Tradition.
Ne? Aber Seba, du hast das ja mal gemacht dann mit der Bahn. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Ne? Sich da einfach mal mit dem Rad rein und dann los, das so ist es nicht. Ne?
Ja, aber ich mag das ganz gern, und ich meine, es ist ja was anderes, du fährst ja fixt und mit einer starren Narbe, und das ist, also ich mochte das gern, aber ich wollte darauf hinaus, du bist ja aus Darmstadt, da habt ihr, glaube ich, auch eine ganz traditionsreiche Radbahn, und ja. Noch was anderes, du hast ja auch einen Stundenweltrekord auf deinen Inlinern aufgestellt, was es ja auch bei uns sozusagen im Radsport gibt und auch auf der Bahn, ja. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, richtig. Also das Stundenweltrekord war halt auch so ein, natürlich war da mein Augenmerk auch drauf, weil ich das eben im Radsport gesehen habe. Es war so mein Corona-Projekt, als bei uns halt alles an Wettkämpfen abgesagt wurde. Wir sind halt auch eine Sportart mit ja relativ großen Feldern. Und da gab es halt zu der Zeit dann wenig Möglichkeiten, Wettkämpfe zu veranstalten. Und ja, dann kam dann irgendwie die Idee auf, man könnte ja diesen Stundenweltrekord mal ins Auge fassen und angreifen. Und das habe ich dann gemacht, habe mich mehrere Monate darauf vorbereitet. Und dann in Geising, da haben wir eine 200 Meter Bahn, die komplett überdacht ist, also komplett Indoor ist. Und da bin ich das Projekt dann im Juli angegangen, also es war extrem heiß, und 39,973 Kilometer in der Stunde, halt wie gesagt auf 110 Millimeter Rollen und auf einer 200 Meter Bahn, ja, bin ich immer noch ziemlich stolz drauf auf das Ergebnis.
Zu Recht.
Ja, das kannst du sein. Ja, wenn man überlegt, was man dafür machen müsste, nur das mit dem Rennrad zu fahren, ja, also auf einer 200 Meter Bahn ja sowieso, weil die Kurven halt nochmal anders sind. Nimm uns mal mit, Höchstgeschwindigkeit, Eisschnelllauf und Inlineskaten, wo liegt das ungefähr, und wie Speedfreak muss man sein, um drei solche Sportarten zu machen?
im Skaten komme ich so auf 60, 62, 63 km/h im Flachen. Auf dem Eis ist man noch ein kleines bisschen schneller. Also gerade die Top-Sprinter, die werden noch 3, 4, 5 km/h schneller auf dem Eis. Ich glaube, wenn man Geschwindigkeit mag, dann schadet es auf jeden Fall nicht bei den beiden Sportarten. Aber ich glaube, das ist beim Radsport ja auch nicht groß anders. Also ich meine, wenn ich da auf Malle dann ab und zu die Abfahrten hinter den Jungs her bin, da habe ich schon ganz schön mit den Ohren geschlackert. Also die sind da echt, die kennen da ja halt nichts. Aber gut, beherrschen halt auch ihr Sportgerät wie nichts anderes. Und dementsprechend funktioniert es ja dann auch ganz gut. Nee, aber ich glaube, wie schon gesagt, also wenn man Geschwindigkeit mag und auch gerne mal schnell in eine Kurve reinfährt oder sowas, dann schadet das auf jeden Fall nichts.
Fährst du denn, weil du vom Eisschnelllaufen oder vom Inline diese extreme Kurvenlage gewohnt bist, sag ich mal, ein bisschen aggressiver auch vielleicht beim Rad, wenn du in eine Abfahrt gehst, oder angstfreier, oder ist das dann was anderes?
Nee, ich glaube, es ist schon was anderes, weil, also auf Skates weiß ich ganz genau, was meine Rollen halten, wie lange ich Grip habe und was ich machen muss, wenn ich rutsche. Und da habe ich null Angst, also weil ich es halt zu 100% unter Kontrolle habe. Das Einzige, was halt wäre, ist, wenn es mal irgendwie nass ist oder so, weil dann schmiert man halt leicht mal ab. Aber beim Rad habe ich das leider nicht. Also da, aber ich versuche auch da kein Vollrisiko zu gehen, weil was habe ich davon, wenn ich da irgendwie 5 km/h schneller bin bei der Abfahrt? Es ist für mich Training, es ist für mich Spaß und am schlimmsten wäre es, wenn ich mich da irgendwie abpacke, mir mein Material zerhau und mich noch irgendwie verletze oder so. Deshalb, John hat mir mal gesagt, ich fahr ganz gut ab. Das war schon ein schönes Kompliment. Aber mit den Jungs, wenn die es mal richtig laufen lassen, bergab, habe ich absolut keine Chance. Also das ist wirklich, ich glaube, auf der Geraden, damit sie mich abhängen, da muss schon viel passieren. Aber bei Abfahrten, wenn es wirklich technisch wird, dann merkt man einfach, dass das nicht mein Sportgerät ist und dass ich das nicht von Kindesbeinen an so gelernt habe, wie die das gemacht haben. Also mit beim Jonas beispielsweise, mit Mountainbiken, mit Cyclocross, mit allem drum und dran. Da ist natürlich ein ganz anderes Gespür dafür da.
Und dann sieht man ja selbst in so Profifeldern noch riesige Unterschiede, ja, dass dann ein Moritz noch so ein Profifeld auseinanderfährt, als wäre die Amateur.
Absolut. Ja, absolut. Ja, das stimmt.
Sag mal, wir wissen ja alle oder die meisten hier leider, wie das sich anfühlt, wenn du mal wegrutscht auf dem Rennrad und dir die Seite da aufschlitterst. Wie ist denn das beim Inline? Ihr habt ja jetzt auch irgendwie nicht andere Materialien da, oder ist das vergleichbar?
Ja, ich glaube, das ist ähnlich unschön. Also wenn ich mich so mit den Jungs vergleiche, wir haben so die gleichen Stellen, also Knie, Ellenbogen, Hüften, wo es halt das eine oder andere Überbleibsel von einem Sturz gibt. Gehört halt dazu, ne? Darf man, muss man einfach akzeptieren. Passiert halt hin und wieder mal. Wir haben ja beim Skaten jetzt noch das Glück, dass wir eher weniger mit dem, sage ich mal, mit Autofahrern und öffentlichem Verkehr zu tun haben. Das ist halt immer so das Problem, was beim Radsport dann noch so als Unbekannte dazukommt, dass man halt auch darauf angewiesen ist, dass halt die anderen Verkehrsteilnehmer auf einen Acht nehmen.
Ab wann fängst du denn an, Radrennen mitzumachen?
ja, ich hab das auch schon zu den Jungs auch schon ein paar Mal gesagt. Also wenn ich jetzt nochmal 15, 16 wäre, ich glaube, dann würde ich vielleicht meine zweite Sportart, würde ich vielleicht nicht aufs Eis gehen, dann würde ich vielleicht mit dem Radfahren probieren. Weil es ist, wie gesagt, ich habe schon eine absolute Begeisterung für den Sport. Ich liebe das Taktische in den Teams. Ich finde die Sportart einfach extrem reizvoll. Aber ich muss halt auch realistisch sein. Ich bin jetzt 32 Jahre alt und jetzt nochmal mit einer dritten Sportart zu versuchen, im Wettkampfgeschehen einzusteigen. Ich glaube, das wird nichts mehr.
Sag mal, weil du sagst, du liebst dieses Taktische, dein Weltcupsieg war ja im Massenstart im Eisschnelllauf, was ja eigentlich so am ehesten vergleichbar ist mit so einem Peloton. Oder hat dir das quasi das viele Radrennen gucken vielleicht sogar was gebracht dafür?
Ja, also wahrscheinlich sind es eher die 25 Jahre Inlineskaten, aber da ist auch wieder da sind viele Parallele zwischen Inlineskaten und Radsport, weil auch im Inlineskaten sind wir in Teams organisiert. Die sind zwar jetzt nicht aus 8 Läufern, sondern in der Regel aus 3 bis 5, aber die taktischen Spielchen sind mehr oder weniger die gleichen. Also wir haben auch in der Mannschaft dann einen Leader. Wir haben häufig auch jemand, für den der Sprint gefahren wird. Es gibt bei uns Breakaways, es gibt bei uns Nachführarbeiten und all diese taktischen Situationen, die auftreten können, haben wir beim Inlineskaten so auch. Nur, dass unsere Rennen halt deutlich kürzer sind. Also wir haben halt einen Marathon, der roundabout eine Stunde geht und haben leider keine 4, 5, 6 Stunden Rennen. Aber vom Grundprinzip sind die taktischen Abläufe sehr, sehr ähnlich. Und natürlich kann ich da viel Erfahrung und viel Kenntnisse, so ein Rennen zu lesen, kann ich mitnehmen aufs Eis. Auch wenn da der Massenstart halt nochmal kürzer ist, da sind es nur 16 Runden auf einer 400-Meter-Bahn, 3 Zwischensprints. Aber trotzdem hilft es einem, wenn man versteht, was gerade in so einem Rennen abgeht und wann vielleicht ein guter Moment ist zu attackieren oder wann man sich eher zurückhalten sollte, wann man seinen Sprint starten sollte oder wann es zu früh ist. Also das sind schon alles so Sachen, wo ich da auf ein bisschen Erfahrung zurückgreifen kann. Und das hat mir auf jeden Fall auch am letzten Wochenende beim ersten Weltcupsieg geholfen.
Ja, erst nochmal natürlich auch herzlichen Glückwunsch dafür, weil du warst ja im vergangenen Jahr schon nah dran, als du dich ja endgültig qualifiziert hast in Nordamerika. Da, das war ja auch so ein ähnliches Rennen, ne, wo du mit einem Holländer weggegangen bist, jetzt mit einem Österreicher zusammen. Aber dann so ein Ding zu gewinnen, hat natürlich jetzt dann nochmal andere Schlagzeilen gebracht. Ne? Also ich kann mich erinnern, wir haben vor Olympia ja gesprochen, da hast du gesagt, ja, boah, seit Olympia ist was ganz anderes, bin ich plötzlich in einer ganz anderen Sportwelt aufgewacht, weil Inlineskaten ja doch eine relativ kleine, zumindest was die Öffentlichkeit angeht, Sportart ist. Jetzt mit so einem Weltcup-Sieg, das ging ja einmal rund um die Welt, das muss man eben auch sehen, ne?
Ja, ich glaube, es hat schon ganz gut Wellen geschlagen. Es ist natürlich auch cool, ne, wenn die Arbeit da belohnt wird. Und mich freut es halt auch immer wieder zu zeigen, dass man, auch wenn man vom Inlineskaten kommt, dass wir einfach gute Sportler sind. Also uns kannst du halt irgendwie auf einen Rad setzen und wir sehen nicht allzu bescheuert aus. Und kannst du auch auf Schlittschuh stellen. Und auch da können wir irgendwie auf absolutem Weltniveau mitlaufen. Ist halt immer wieder schade, dass die Sportart gerade in Deutschland halt nicht so anerkannt wird und nicht die Öffentlichkeit bekommt, die sie meines Erachtens verdienen würde. In anderen Ländern sieht es anders aus. Also ist immer wieder dieses Beispiel. In Kolumbien ist Inlineskaten ja zusammen mit Fußball und Radsport halt Volkssport. Und dementsprechend ist da natürlich eine größere Aufmerksamkeit auch drauf und da ist der Stellenwert ganz anders. Und in Deutschland ist es halt immer, ist nicht olympisch, naja, ist nichts wert. Und deshalb ist immer wieder schön, dann als Sportler zu zeigen, naja, wir trainieren halt auch verdammt hart und verdammt viel. Und das sieht man dann auch irgendwie, wenn wir dann mal eben innerhalb von einem Jahr auf eine andere Sportart wechseln, auf einem Weltcup-Podium stehen und irgendwie bei Olympia dabei sind.
Ja, deshalb frag dich mit der Radsportkarriere, ja, weil es gibt ja schon noch so ein paar Parallelen, ja. Jumbo Visma ist ja, das wird hier in unserer Gemeinde vielleicht auch nicht jeder so auf dem Schirm haben, ist ja eine große Nummer im Eisschnelllauf in Holland, wo der gesamte Sport ja über Privatteams im Prinzip organisiert ist. Da gibt es ja viel Austausch, all das, was du vorhin schon genannt hast, ja, sportmedizinische Begleitung, auch die Trainingsbegleitung, eine wissenschaftliche Hinterlegen des Ganzen, ja, auch vielleicht nochmal systematischer sich über Radtraining an Dinge heranbewegen, aber ja auch ein Crossover, ja, also Sven Kramer war ja das große Heldenbild, nicht nur der Sportart, sondern eben auch diese Verbindung zu Jumbo-Visma. Musst du jetzt nochmal mit Bora sprechen, dass die mal endlich eine Eisschnelllauf machen oder was?
Ja, da musst du vielleicht mal Ralf Denk mal irgendwie den Hinweis geben.
Ja, den hatten
dass
wir
das
hier schon, da hatten wir aber andere Themen.
Ja, schade. Fürs nächste Mal kannst du es mal auf den Zettel schreiben, wenn er mal wieder zu Gast ist. Ja, also na klar, die können da halt extrem von profitieren, das ist genau wie du sagst. Da wird halt Eisschnelllauf extrem professionell betrieben, da werden Millionen reingesteckt. Da sind wir in Deutschland ganz, ganz weit von weg, leider. Aber gut, nichtsdestotrotz schaffen wir es ja auch irgendwie wettbewerbsfähig zu sein. Und natürlich wäre es schön, wenn gerade auch an Sponsoren sich da ein bisschen was tun würde und was bewegen würde. Und was die ganze Unterstützung drumherum angeht, hilft es natürlich, wenn da diese Crossover-Effekte genutzt werden. Und was Ähnliches mache ich ja aber auch, nur halt auf einem privaten, kleineren Niveau sozusagen, indem ich halt mit den Jungs, die ich halt so kenne, auch im engen Austausch bin und mir da auch ganz genau anhöre, was ist gerade neu in Sachen Training, was ist gerade neu in Sachen Ernährung, muss ich jetzt anfangen mit Heat Training, wie sieht's aus mit Ketonen, was weiß ich, also das sind also so Sachen, die kriege ich dann halt auch von dort mit und versuche mir halt auch so meine Infos rauszuziehen.
Ja, da muss man aber jetzt ja als professioneller Athlet, du bist halt ja ein Profisportler logischerweise, auch schon smart genug sein, das alles transferieren zu können. Ne? Das ist ja auch doch durchaus nicht unkompliziert im Detail und unkomplex im Gesamtstellwerk, ja, das ist ja so, deshalb würde es natürlich schon helfen, man hätte so ein Team, ja. Wie wichtig ist denn das Inline-Skating-Team für deinen Tagesablauf, sage ich mal, also bestimmt das eher deinen Tagesablauf oder bist du wirklich ein Freiberufler, der zwischen den Welten wandelt?
Nee, also wir sind, klar sind wir beim Inlineskaten als Team organisiert, aber es hat trotzdem, jeder von uns hat quasi seinen eigenen Trainer. Und wir sind dann eigentlich nur, wenn wir bei den Wettkämpfen oder bei den Meisterschaften sind, dann sind wir als Team organisiert. Und so im Alltag ist man da aber eher auf sich selbst gestellt, auf sich allein gestellt. Also da muss sich halt jeder seine eigene Trainingsgruppe suchen und arbeitet dann halt seinen Trainingsplan ab. Und nicht jeder von uns kann halt auch hat diesen in Anführungsstrichen Luxus als Profi trainieren und arbeiten zu können. Es sind halt viele von uns, die entweder studieren oder die nebenher noch einen Job haben oder sich anderweitig irgendwie über Wasser halten. Natürlich in der Nationalmannschaft auch viele, die halt über Bundeswehr oder auch über die Landespolizeien dann irgendwie unterstützt werden, so wie es halt in Deutschland häufig der Fall ist. Aber wir sind halt, bei uns ist einfach nicht das Geld und der Support drin, wie es jetzt im Radsport ist, dass man sagen kann, da ja jeder, der da auf Weltniveau ist, der ist dann eben auch Vollprofi. Das ist leider nicht die Realität.
So, dann musst du uns jetzt noch, nachdem wir mit Kati Rossmann in unserer letzten Episode gesprochen haben, offenbaren, wo da euer Crossover oder genau. Crossing the Lines war.
Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich so eine Tradition schon seit einigen Jahren, dass ich...
Da habe ich schon mal von gehört, genau.
Hast du schon mal von gehört?
Ja, habe ich schon mal von gehört.
Okay, also ich fahre immer am 31. Dezember fahre ich früh morgens in Darmstadt los mit dem Rad und fahre zu meinen Schwiegereltern nach Heilbronn. Und das sind dann, je nachdem wie man fährt, sind so 100, 150, 160 Kilometer. Dann feiern wir zusammen Silvester und am 1. mache ich das Gleiche wieder in die andere Richtung und dann wieder zurück. Genau. Also das ist jetzt, hat sich irgendwann mal so angefangen und ja, finde ich mittlerweile eine schöne Tradition. Und dann kann man halt auch wirklich, bei uns gibt es an Silvester immer selbstgemachte Burger. Dann braucht man kein schlechtes Gewissen haben, ne? Kann man sich richtig 3, 4 so Burger reinpfeifen, weil die setzen nicht an, sagen wir es mal so. Naja, und jedenfalls war das eben am letzten 31. Dezember war ich wieder, hat ein Kumpel mich in bis Heidelberg hat mich begleitet und irgendwann kurz vor Heidelberg habe ich gemerkt, dass eine junge Dame irgendwie am Hinterrad hab, die da ambitioniert mitgefahren ist. Und dann ist er irgendwann mal neben mich gefahren und da haben wir ein bisschen gequatscht. Und dann meinte sie auch nur so, ja, wo wir hinfahren und so. Und ob es okay ist, wenn sie mitfährt und so, ja, klar. Und ich wusste nicht, wer es ist. Sie wusste nicht, wer ich bin. Und es hat dann wirklich auch eine Weile gedauert. Wir haben dann irgendwann in Heidelberg haben wir dann einen Coffee-Stop gemacht und haben dann mal ein bisschen mehr Zeit gehabt zu quatschen. Und dann kam halt eben raus, dass es die Kati war. Und ich habe halt auch erzählt, wer ich bin. Und ich hatte dann halt gerade ganz frisch meine Olympia-Quali in der Tasche und war natürlich auch ganz stolz. Und fand auch cool, was sie so macht und dass sie es eben schafft, Sport auf einem sehr hohen Niveau zu betreiben, trotz einem sehr seriösen Fulltime-Job. Also das fand ich auch ganz, ganz interessant. Und dann hat sich noch rausgestellt, dass ich ihren Lebensgefährten, den Horst Reichelt, auch kannte. Mit dem war ich nämlich auch schon mal Radfahren. dann sind wir an dem Tag. Sie hatte irgendwie als Challenge, sie wollte so lang fahren, bis es dunkel wird. Und hatte es natürlich dann genutzt, dass wir da auch eine längere Tour hatten. Und haben uns super gut unterhalten und gut verstanden. Und seitdem verfolge ich halt auch so ein bisschen, was sie macht und habe mich extrem darüber gefreut, dann zu sehen, dass sie ein paar Monate später dann einfach den Ötztaler gewonnen hat. Also fand ich total, total krass und total cool und ja, ganz, ganz nette Dame und super Radfahrerin.
Wunderbare Geschichte. Und jetzt fahrt ihr wahrscheinlich jedes Silvester zusammen nach Heilbronn, aber sie fährt halt noch zurück, damit sie zu Hause an dem Tag feiern kann.
Genau. Ja, ich glaube, sie hat sich auch an dem Tag nicht mit 160 Kilometer begnügt. Ich glaube, sie ist über 200 gefahren, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, das ist ja eher so ein normaler Sonntag für mich. Ja, das ist so.
Ja, genau.
Nimm uns noch mal kurz mit... wenn du jetzt so ein Wochenende jeweils deine Rennen vorbereitest, nachbereitest, ja, was machst du? Du hast gesagt, 20 Minuten auf der Rolle, also mit deinem Rad dann auf der Rolle. Was fährst du da? So ein klassisches Rampe hoch und dann ein paar Sprints oder was machst du da?
Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich mich jetzt auf eine 5 Kilometer vorbereite, dann mache ich keine Sprints. Wenn ich mich auf einen Massenstart vorbereite, wo es halt diese Tempowechsel gibt und wo man dann auch mal gegebenenfalls attackieren muss, dann fahre ich auch ein paar Sprints. Ja, im Großen und Ganzen sind das 5 Minuten relativ easy, irgendwie bei 200 Watt warm fahren. Dann 6 Minuten mit ein bisschen mehr Intensität, 240, 250 Watt, also dass man dann schon ganz gut schwitzt. Und dann fahre ich meistens zwei Minuten Blöcke. Der erste so ein bisschen unter Threshold, der zweite dann an Threshold ungefähr dran. Und ja, wie gesagt, wenn ich dann noch mich auf den Massenstart vorbereite, dann mache ich noch 2-3 Sprints, kurze Sprints, 5-6 Sekunden, nochmal 1-2-3 Minuten die Beine lockern danach und dann geht es direkt aufs Eis. Und ja, das ist so mittlerweile, hat sich das sehr ausgezahlt, das Programm. Und ich glaube, groß anders würden die Jungs das vor einem Time Trial jetzt auch nicht machen. Also auch da wieder durchaus so ein bisschen abgeguckt, ein bisschen abgeschaut. Aber funktioniert halt. Und ja, fühle mich wohl damit.
Aber deine 600 Watt Rolle geht dann in die Knie, wenn du deine Sprints vom Massenstart machst, oder?
Ja, wenn man das dann so im Sitzen macht, dann ist es schon okay. Das geht schon. Muss man den Sprint halt ein bisschen länger fahren.
Sehr schön. Sag mal, jetzt warst du ja bei den Olympischen Spielen, hast ja da hoffentlich auch noch ein paar andere Wintersportler kennengelernt, so wie ich dich kenne, als sehr aufgeschlossenen, kommunikativen Menschen. Da fahren ja doch durchaus auch sehr viele Rad. Ja? Also ich weiß auf jeden Fall von Biathleten, Langläufern und so, die sind alle exzellent auf dem Rad unterwegs. Ja? Habt ihr da schon mal irgendwie einen Austausch gehabt?
Ja, leider ganz wenig. Also das war jetzt so, also sowieso Pandemiebedingungen. Ne? Es war eh ein bisschen schwierig während Olympia. Und dann war ich ja direkt in dem Beijing-Dorf. Und da war leider nichts mit Biathlon und Langlauf. Die waren woanders untergebracht. Ich weiß gar nicht, wie weit die von uns weg waren, aber auf jeden Fall hatte man keine Berührungspunkte dazu. Wir hatten Shorttrack, Skicross, Eishockey, ja, und noch 2-3 andere Sportarten da. Aber da waren die Shorttracker und die Eisschnellläufer waren die einzigen, die wie Bescheuerte in dem kleinen olympischen Dorf. Ich glaube, wir hatten eine Runde von, lass mich nicht lügen, 1,8 Kilometern oder so, die wir da nur fahren konnten, die da ihre ewigen Runden gedreht haben. Also da hat man wirklich einen Drehwurm bekommen. Also das man durfte halt das Dorf nicht verlassen, ne? Aber wir hatten ja trotzdem, wir waren da 3 Wochen dort. Also man musste da auch hin und wieder dann mal 3 Stunden fahren. Und das dann jedes Mal auf der Rolle, das wäre nichts gewesen. Und dann hat man einen sauren Apfel gebissen und ist da auf seiner 1,8 Kilometer Runde da hin und her gepedelt. Also es muss auch bescheuert ausgesehen, von außen ausgesehen haben, wenn da 10, 15 Eisschnellläufer da auf Strava sieht man das dann auch immer noch, diese kleine Runde fahren stundenlang. Aber was macht man nicht alles, ne? Ging halt nicht anders.
Ja, wobei Skicross, Bob de Jong hat ja auch sehr lange mit den deutschen Eisschnellläufern zusammen trainiert. Ja. Der hat auf jeden Fall Meisterschaften im Skicross gemacht, hat sich, glaube ich, nicht für Olympia qualifiziert, aber der war auf jeden Fall in den Niederlanden einer der besten Skicrosser.
Ja, aber hat der nicht dieses Bergauflaufen mit Ski gemacht?
Das ist Orienteering.
Mountaineering. Ich dachte, das hätte der gemacht.
Ja, ich glaube, er hat beides gemacht, aber ich schaue es nochmal nach. Ja. Anton Palzer, ne, wenn wir da wieder beim Radsport sind, der kommt vom Mountaineering. Ja. Das heißt, die Tür bei Bora ist auf jeden Fall offen für Quereinsteiger. Ja. Also wir können da noch einen Kontakt machen.
Ja, muss noch ein bisschen an meiner V2 Max arbeiten dann.
Ja, ein bisschen schon, das glaube ich auch. Ja. Wobei, das ist ja auch so eine spannende Geschichte. Nils van der Poel, ja, der im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen auf dem Eis 5 und 10.000 Meter in großer Manier gewonnen hat, der das ja, sagen wir mal, für Eisschnelllaufen auf ein anderes Level geführt hat, ne? Also V2 Max. und auch sehr, 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 sehr viel auf dem Rad trainiert hat, sehr, sehr lange auf dem Rad trainiert hat. Er hat ja ein sehr großes Pamphlet danach öffentlich gestellt über seine komplette Olympia-Vorbereitung mit allem, was er gemacht hat. Wie ich dich kenne, hast du bestimmt das sehr intensiv angeschaut, oder?
Ja, natürlich. Also ich war natürlich einer von denen. Also ich glaube, an dem Abend, als das rausgekommen ist, also er hat ja Gold über 5 Kilometer gewonnen, dann ein paar Tage später Gold über 10 Kilometer gewonnen und hat dann quasi seine Karriere beendet und hat am selben Abend noch dann sein Training Diary, das sind so 30 Seiten oder sowas, online gestellt. Also wer das suchen will, das muss man einfach googeln, how to skate a 10K. Und ich war natürlich auch einer von denen, und wie wahrscheinlich 80% aller, die da bei Olympia gerade waren, die dann abends im Bett gesessen haben und erstmal nachgelesen haben, wie hat der Typ das gemacht? Also es lohnt sich echt, da mal reinzuschauen. Es ist ganz, ganz verrückt. Also der hat mal kurz zusammengefasst seine Saison so in 3 Teile aufgeteilt. Also hat irgendwie so die Endurance Season gehabt. Da ist er einfach nur verdammt viel Rad gefahren. Also 35, 40 Stunden die Woche, einfach nur Grundlagenausdauer. Dann hat er nach ein paar Monaten hat er dann die Threshold Season eingeleitet. Da ist er einfach jeden Tag 1 Stunde 400 Watt gefahren. Also hat das so am Anfang ein bisschen in Intervalle eingeteilt, und als er dann fitter wurde, hat er dann einfach 2x, 3x 30 Minuten mit 400 Watt gemacht. Also es ist auch wirklich, wirklich krass. Und das immer 5 Tage die Woche und dann 2 Tage frei. Das muss man noch dazu sagen. Also hat diesen 5-5-2-Split gemacht. Ja, dann hat er das auch wieder ein paar Monate gemacht, und dann ist er halt aufs Eis gegangen und hat dann auch auf dem Eis immer 5 Tage die Woche ist einfach nur Wettkampfspeed gefahren. Also ist einfach quasi die Weltrekordzeit über 5 Kilometer ist er dann einmal 4 Runden am Stück gefahren, dann hat er kurz Pause gemacht, da ist er wieder 4 Runden gefahren, hat er wieder kurz Pause gemacht, und so, dass er quasi jedes Training mal kurz einen Weltrekord über 5 Kilometer gefahren ist mit einem kleinen bisschen Pause zwischendrin. Und als ich das so teilweise, der hat ja in Insel trainiert, konnte ich das teilweise auch live miterleben. Dann habe ich eigentlich immer nur auf den Moment gewartet, dass es irgendwann nicht mehr packt, also dass er einfach crackt, dass es einfach zu viel wird. Aber der kam nicht. Und ist dann tatsächlich halt zu Olympia gefahren, hat seine 2 Goldmedaillen abgeholt und hat seine Karriere beendet. Also das war schon extrem beeindruckend, das zu sehen.
Wenn du Van der Poel heißt, bist du einfach ein krasses Tier wahrscheinlich. Ja, haben die irgendwas miteinander zu tun, oder?
Nee. Der eine ist Schwede, der andere ist Holländer. Aber.
Ja, aber das ist so ähnlich wie bei dir. Ne? Er hat schon niederländische Vorfahren.
Also, ja, das ist richtig.
Nils Van der Poel, der Schwede. Ne? Ja. Er hat schon
niederländische.
Also spannend ist natürlich, diese Grundlage, die der da gelegt hat, ist natürlich Wahnsinn. Du hast gesagt, unfassbare Umfänge auf dem Rad, ja, und was für eine Monotonie, und übrigens alles draußen, ja, der ist ja bei Eis und Schnee scheißegal, der ist fast nichts auf der Rolle gefahren, ja.
Ja, also das ist schon auch verrückt. Also ich hab selber auch im Januar in Insel mal an einem Nachmittag in einem Café gesessen und habe bei einem Stück Kuchen und einem schönen warmen Kaffee nach draußen geguckt, und dann kam halt so ein Typ, die Straßen waren noch nicht mal geräumt, ich weiß gar nicht, wie der das gemacht hat, kam mit dem Rennrad da rangefahren, hatte auf seinem Helm so eine 10 cm Schneeschicht oben drauf, und dann habe ich halt erst im zweiten Moment gemerkt, das war halt Van der Poel, der da halt seine nachmittags 5-6 Stunden da gefahren ist nach dem Eistraining. Also, dass der auch nie krank geworden ist oder sowas.
Aber vielleicht deshalb.
Keine Ahnung. Ja,
Alter Schwede.
Ich kann es mir nicht erklären, aber ja, hat er sich wohl verdient, diese 2 Goldmedaillen. Ja.
Absolut. Wobei mir das nachmittags im Café mit Kaffee und Kuchen extrem sympathisch ist. Das ist halt, kommt mir auch so vor, dass als das Stilbild, wie soll ich sagen, charakteristisch ist das richtige Wort, für Radfahren ist.
Oh ja, also die Coffee Stops sind eins der schönsten Sachen am Radfahren. Das gehört auch einfach dazu.
Gut, Felix, jetzt hast du ein Weltcup-Wochenende vor dir. Also auf Eis, muss man ja sagen. Hier muss man erstmal kurz überlegen, welchen Sportler du gerade betreibst. Ja, du hast dein Rad dabei, machst ein Weltcup-Wochenende. Aber weil du ja auch ein bisschen anders bist als andere Kinder, hast du für Sonntag noch ein kleines Zusatzprogramm vor, oder?
Ja, genau. Also mein Programm, also heute ist Donnerstag, morgen ist mein erster Wettkampftag, Freitag, da habe ich Massenstart. Am Samstag sind dann die 5 Kilometer am Nachmittag. Und ja, sobald ich quasi ins Ziel komme bei den 5 Kilometern, dann jump ich ins Auto und dann fahren wir nach Haarlem, weil da ist dann noch ein Eismarathon. Also Eismarathon sind 125 Runden auf einer 400-Meter-Bahn. Das ist auch ein Riesending in Holland. Habe ich jetzt schon einige Jahre nicht mehr gemacht. Bin mal gespannt, wie das wird, wie das klappt, auch nach den 5 Kilometern dann ein paar Stunden vorher. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, wird cool. Und ja, am Sonntag darf ich dann 3 Stunden locker fahren. Das ist dann Entspannung, bevor es nach Hause geht.
Ich wollte gerade sagen, da fährst du zurück. Ja, das war halt nur mein Gedanke.
Das wäre natürlich auch cool. Könnte ich mal noch unserem Teamleader vorschlagen, ob er mein Gepäck nach Hause bringt und ich darf mit dem Rad fahren. Aber ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen too much.
Felix, ich danke dir ganz herzlich für diese wunderbaren Geschichten, Eindrücke und Anekdoten, die du uns hier preisgegeben hast. Und vor allem, dass du dir Zeit genommen hast, kurz vor so einem Wettkampfwochenende noch für uns hier parat zu sein. Super nett und wieder einen ganz neuen Blick auf andere Facetten des Radsports. Vielen Dank dir.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch viel Spaß gemacht mit euch. Und ja, bis zum nächsten Mal.